ARD. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Ich bin Stefan Niemann in Hamburg. Heute ist Sonntag, der 1. März, und wir zeichnen diesen Podcast um 11 Uhr auf.
The United States military began major combat operations in Iran.
Mit dieser Nachricht von Donald Trump sind viele hier in Deutschland am Samstagmorgen aufgewacht. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben große Kampfeinsätze im Iran begonnen, so der US-Präsident in seiner Videobotschaft. In dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien gucken wir auf die amerikanischen und israelischen Luftangriffe gegen Ziele im Iran. Wir gucken auf den neuen Krieg im Nahen Osten.
Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world.
Seitdem Donald Trump vor 13 Monaten wieder ins Weiße Haus eingezogen ist, ist die Militäraktion gegen den Iran bereits die 7. Aktion dieser Art außerhalb der Vereinigten Staaten. Für jemand, der im Wahlkampf damit geworben hatte, sich vor allem auf die Menschen in den USA zu konzentrieren, sind das ganz schön viele Aktionen. Die letzte Aktion dieser Art, die letzte Militäraktion, war die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro Anfang des Jahres, eine zeitlich eng begrenzte Kommandoaktion. Und jetzt also die Luftangriffe gegen militärische Ziele im Iran, gemeinsam mit Israel. Und Trump hat die Luftangriffe auch damit begründet, dass damit das iranische Regime ausgeschaltet werden soll. Eine, wie wir es ja gerade von Trump gehört haben, eine bösartige Gruppe von sehr harten, furchtbaren Menschen. Und Stefan, dabei ist der oberste geistliche Führer im Iran, Ayatollah Khamenei, getötet worden.
Ja, und zwar bei einem massiven US-israelischen Angriff auf seine Residenz in Teheran, bei dem das gesamte Gebäude in Schutt und Asche gelegt wurde und wohl auch Verwandte ums Leben kamen. Den Tod des 86-Jährigen hat am Sonntagmorgen auch das iranische Staatsfernsehen bestätigt und eine 40-tägige Staatstrauer angekündigt. Im Netz finden sich Aufnahmen von spontanem Jubel in iranischen Städten. Ich will hier sagen, dass wir diese Aufnahmen derzeit nicht verifizieren können, aber für glaubwürdig halten. Fest steht, die Revolutionsgarden haben nach der Tötung Khameneis Rache geschworen. Sie wollen die US-Militärstützpunkte in der Region angreifen oder besser weiter angreifen, die ja fast alle innerhalb der Reichweite ballistischer iranischer Raketen liegen. Noch was zu Khamenei, der war mehr als 3 Jahrzehnte lang geistliches Oberhaupt des Iran. Er hatte den Posten ja 1989 nach dem Tod von Ayatollah Khomeini übernommen. Der Hardliner hat sich an der Macht gehalten, trotz etlicher Krisen, wie des Studentenaufstands 1999, der Massenproteste 2009, der niedergeschlagenen Demonstrationen 2019 und der landesweiten Proteste nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini 2022. Zuletzt hatte die iranische Führung unter Khamenei im Januar Proteste niedergeschlagen, die durch die Wirtschaftsmisere im Land ausgelöst worden waren und sich dann auch gegen brutale Unterdrückung und fehlende Freiheiten gerichtet hatten. Tod dem Diktator, hatten viele Demonstranten im Iran skandiert. Tausende, wenn nicht Zehntausende, wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen dabei von den Schergen des Regimes getötet. Das hat aber nun seinen Kopf verloren, den Nahost-Experte Daniel Gerlach so beschreibt.
Er war ein mittelmäßiger Mullah eigentlich, aber er hat großes politisches Geschick und vor allem Rücksichtslosigkeit bewiesen. Und insbesondere seit 2009, seitdem er mitgewirkt hat an der Niederschlagung der Proteste, der Reformbewegung, war er in weiten Teilen auch innerhalb des Regimes umstritten und unbeliebt. Aber er war derjenige, der das zusammengehalten hat. Und der iranische Machtapparat liegt auf vielen Schultern, ist auf viele Schultern verteilt. Aber er ist eben das Oberhaupt, derjenige, der immer am Schluss das letzte Wort hatte.
Die Frage ist also jetzt, ob durch Khameneis Tod ein Machtvakuum entsteht, ob es Streit um seine Nachfolge gibt und ob das Regime dadurch geschwächt wird, Anna.
Ja, das ist in der Tat eine der großen Fragen an diesem Sonntag. Wie wird der Rest der iranischen Führung diese Lücke nun füllen? Und vor allem auch, wie schnell kann das überhaupt gehen? Das Internet im Iran ist ja abgeschaltet. Allein schon die Kommunikation unter den verbliebenen Führungsleuten im Iran dürfte schwierig sein. Denn Kommunikationsmittel können einen ja auch verraten. Und da werden die iranischen Führungsleute doch sehr vorsichtig sein, dass sie nicht ins Visier der Israelis und der USA geraten. Und offenbar sind ja auch neben dem geistigen Führer Khamenei auch noch weitere zentrale Figuren bei den israelischen Angriffen am Samstag getötet worden, Stefan.
Ja, nach allem, was wir wissen, gehören dazu auch Irans Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, der Generalstabschef Abdolrahim Mousavi und der Kommandeur der mächtigen iranischen Revolutionsgarde Mohammed Pakpur. Die meisten Beobachter gehen allerdings davon aus, dass für alle dieser Führungspositionen bereits Nachfolger und diverse Stellvertreter vorgesehen waren, und zwar auch beim Militär und den Revolutionsgarden. Und ob diese Führungswechsel jetzt tatsächlich geregelt ablaufen und das Regime seine Macht sichern kann, das werden wir sehen, Anna.
Ja, und in dieser Folge wollen wir darauf gucken, warum Donald Trump sich dazu entschieden hat, den Iran jetzt anzugreifen. Immerhin ein Land mit 90 Millionen Menschen und vermutlich noch 1.000 bis 1.500 ballistischen Raketen. Und diese Raketen können bis zu 1.000 Kilometer weit fliegen, erreichen dann also auch die Länder in den Vereinigten Arabischen Emiraten und rund um den Golf. Und dann noch zudem die bis an die Zähne bewaffneten und gut trainierten Soldaten der Revolutionsgarde. Allein die Revolutionsgarde ist 200.000 Mann stark und dazu gibt es noch die reguläre iranische Armee und die Basij-Miliz. Ihr sollen 1 Million Kämpfer angehören. Alle zeichnet eine große Brutalität aus und das haben wir ja auch bei den letzten Demonstrationen im Iran gesehen. Du hast das ja gerade schon gesagt, Stefan, es gibt Schätzungen, mehr als 35.000 Iranerinnen und Iraner sollen dabei von den Schergen des Mullah-Regimes getötet worden sein, möglicherweise auch mehr. Das Regime ist bei einem großen Teil der Iranerinnen und Iraner im Land sehr verhasst, aber es kann halt immer noch auf eine schlagkräftige und brutale Truppe von Kämpfern zurückgreifen. Und wenn wir jetzt darauf gucken und vom Iran darauf gucken, wie denn die Schläge und die Luftangriffe in den USA gesehen werden, dann, Stefan, wie stellt sich dir das dar? Wie sieht es um die Zustimmung in den USA zu diesem Krieg gegen dieses große Land Iran aus?
Ja, die Zustimmung ist nicht besonders groß, ist auch kein Wunder. Trump selbst hatte ja versprochen, die USA eher aus Kriegen rauszuhalten, rauszuziehen und sich auf die inneren Angelegenheiten zu konzentrieren. Es gibt zu den jüngsten Angriffen auf den Iran natürlich noch keine Umfrageergebnisse, aber die Spannungen zwischen Teheran und Washington hatten sich ja über Wochen aufgebaut und eine CBS-Umfrage aus dem Januar ergab, dass sich 67% der Befragten, also 2/2, gegen ein Militär Vorgehen der Trump-Regierung aussprachen und nur 32%, also 1/3 dafür. Während Republikaner US-Militärschläge tendenziell eher befürworten, vor allem wenn sie nicht so lange dauern, liegt die Ablehnung bei Demokraten bei fast 80%. Und das spiegelt sich nun auch in den Reaktionen prominenter US-Politiker wider, Anna. Ich habe im Netz viel harsche Kritik an Trump gefunden. So nannte New Yorks Bürgermeister Soran Mamdani die Militärschläge der USA und Israels eine, Zitat, katastrophale Eskalation eines illegalen Angriffskrieges. Zitat Ende. Und dann fuhr er fort, wieder Zitat, die Amerikaner wollen das nicht, sie wollen keinen weiteren Krieg, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Zitat Ende. Das schrieb also der linke Demokrat auf der Plattform X und die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez fürchtet schlimme Folgen durch Trumps Handeln und schreibt ebenfalls bei X, Zitat, dieser Krieg ist rechtswidrig, er ist unnötig und er wird katastrophal. Zitat Ende. Der demokratische Senator Mark Kelly, ein ehemaliger Astronaut der NASA, macht dem US-Präsidenten einen doppelten Vorwurf. Trump schicke amerikanische Soldaten plan- und ziellos in Gefahr und Er habe versäumt, den Kongress um Zustimmung für die Militäroffensive anzurufen. Tatsächlich hat ja nur der Kongress die alleinige Macht, einen Krieg zu erklären. Das moniert übrigens auch der republikanische Abgeordnete Thomas Massie, der mit Trump freilich schon länger über Kreuz liegt. Und Massie will eine Abstimmung im US-Parlament erzwingen und sagt, was wohl auch viele in der MAGA-Bewegung, also der Make America Great Again-Bewegung, denken: dieser Krieg entspricht nicht Trumps Wahlkampfversprechen America First.
Naja, und zu irgendeinem Zeitpunkt müsste ja auch Donald Trump zum Kongress gehen und sich weitere Unterstützung holen, wenn er diesen Krieg weiter fortsetzen will, diesen Luftkrieg gegen den Iran. Ich fand auch jetzt ganz interessant, wie sich in den vergangenen Tagen der US-Vizepräsident J.D. Vance eingelassen hat. Er hat noch am vergangenen Donnerstag der Zeitung Washington Post gesagt, es werde nicht passieren, dass es diese Idee eines Ostkrieges gebe, der Jahre andauere, ohne ein Ende in Sicht zu haben. Er sagte, there's no chance that this will happen. Es gibt also keine Chance, dass das passieren wird, so Vance. Aber interessanterweise hat ja Donald Trump auch in seinem 8-minütigen Statement von Samstagmorgen von keinem Forever War gesprochen, also einem Krieg, der jetzt ewig dauert, sondern er hat ja letztendlich 3 Ziele formuliert, wenn man drauf schaut und sich das nochmal anguckt, diese 8 Minuten, also einmal das iranische Atomprogramm zu zerstören, das iranische Raketenprogramm zu zerstören und eben als drittes ein Regimewechsel, der aber ja in den Händen der Iraner liegen soll, wenn es nach Trump geht. Und diese unumwundene Ankündigung von Donald Trump, dass er einen Regimewechsel im Iran will, diese Ankündigung fand ich in der Klarheit sehr bemerkenswert.
To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Und Stefan, für mich klingt das so, dass Trump lediglich mit Luftangriffen helfen will. Aber ansonsten soll es an den Menschen im Iran sein, ob sie ihre Chance ergreifen oder eben nicht. Und da frage ich mich wirklich, wie das funktionieren kann. Die Oppositionellen im Iran sind ja im Großen und Ganzen unbewaffnet und sie stehen hochbewaffneten Soldaten gegenüber und auch den brutalen Milizionären.
So sieht's aus. Macht auf der einen Seite und Ohnmacht auf der anderen. Help is on the way, das hatte der US-Präsident den verzweifelt um ihre Freiheit kämpfenden Demonstranten im Iran ja schon vor einem Monat versprochen, also zugepostet bei Truth Social. Und auf diese Hilfe wartete die Protestbewegung dann bekanntlich vergeblich. Nun kommt sie, die Hilfe, in Form von Luftschlägen, aber es soll eine Hilfe zur Selbsthilfe sein, Anna, wie du es beschrieben hast, denn Trump weiß genau, dass man einen Regime-Change nicht aus der Luft herbeibomben kann, sondern am Boden erkämpfen muss. Aber da will er das US-Militär heraushalten. An Boots on the ground ist nicht zu denken. Aber Trump sieht sich zweifellos als Mann, der dem iranischen Volk den Boden bereitet auf dem Weg zu einem freien, demokratischen und möglicherweise säkularen Staat. Und wenn der dann auch noch USA-freundlich ist und das Existenzrecht Israels anerkennt, dann hätten die Angriffe auf das Regime in Teheran aus Trumps Sicht ihr Ziel erreicht. Aber die Prioritäten des US-Präsidenten, Anna, die scheinen wie die des israelischen Ministerpräsidenten zu sein, das iranische Atomprogramm für alle Zeit zu beenden und das aus US-amerikanischer wie israelischer Sicht bedrohliche Raketenarsenal des Iran zu zerstören.
Ja, und wenn wir jetzt mal in die Welt gucken und auf die Reaktionen auf die israelisch-US-amerikanischen Luftangriffe auf den Iran, dann sehen wir zum Teil besorgte Reaktionen. Und interessanterweise ist aber die Kritik am militärischen Vorgehen der USA und Israels bei den Europäern sehr zurückgenommen. Also diese Kritik gibt es eigentlich nicht. Es gibt ein gemeinsames Statement von Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Das sind ja die sogenannten E3-Staaten. Und dieses Statement ist am Samstagnachmittag rausgekommen, nachdem auch Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer miteinander telefoniert hatten. Und da finde ich interessant, dass die zentrale Botschaft dieser drei Staaten sich vor allen Dingen an den Iran richtet und weniger an die USA.
Wir waren nicht an den Militärschlägen beteiligt, stehen aber in engem Kontakt mit unseren internationalen Partnern, inklusive der Vereinigten Staaten, Israel und Partnern in der Region. Wir verurteilen die iranischen Angriffe auf Staaten in der Region auf das Schärfste. Iran muss seine willkürlichen Militärschläge unterlassen. Wir fordern zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen auf und fordern die iranische Führung auf, eine Verhandlungslösung zu finden.
Also eine Wiederaufnahme der Verhandlungen und ganz klar die Erwartung an die iranische Führung, eine Verhandlungslösung zu finden. Wir hier in Berlin gucken sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der Bundeskanzler will ja eigentlich am Montag Richtung Washington fliegen. Er hat für Dienstag einen Termin im Weißen Haus mit Donald Trump. Und auch in diesem Zusammenhang kann man die Reaktion der drei Europäer sehen. Bislang halt eher keine Kritik an den USA, sondern vor allen Dingen ganz klare Forderungen an den Iran.
Ja, ich bin ja vor ein paar Tagen erst mit Kai Küstner aus der Ukraine zurückgekehrt und fand deswegen besonders interessant, wie Präsident Volodymyr Zelensky reagiert hat. Hier sein Statement.
Es ist nur fair, dem iranischen Volk eine Chance zu geben, das terroristische Regime loszuwerden, es loszuwerden und die Sicherheit aller Nationen zu garantieren, die unter dem Terror aus dem Iran gelitten haben. Es ist wichtig, dass die USA entschlossen sind. Und immer wenn die USA entschlossen sind, dann werden globale Verbrecher schwächer.
Also unterschiedliche Reaktionen. Wir haben jedenfalls noch viele Fragen zu den amerikanischen und israelischen Luftangriffen gegen den Iran. Und die können wir jetzt mit einer Fachfrau für den Nahen Osten besprechen. Sie hat Anfang der 2000er Jahre in der Deutschen Botschaft in Damaskus gearbeitet. Sie hat für das Aspen Institut, das ist eine US-Denkfabrik, gearbeitet und ist jetzt seit mehr als 15 Jahren bei der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung und leitet dort das Referat Nahost und Nordafrika. Herzlich willkommen, Dr. Bente Scheller.
Ich grüße Sie.
Für wie geschwächt halten Sie das iranische Regime? Rechnen Sie mit einer Zersplitterung des Machtapparats oder sogar mit einem Putsch?
Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon immer gesehen, dass Einzelpersonen ausgelöscht wurden. Also dementsprechend haben wir immer wieder Rückschläge gehabt in der iranischen Außenwirkung, wenn wir da besonders an 2020 denken, an Qasem Soleimani, der damals getötet wurde. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das Regime auch nur nennenswert gewankt hätte. Und jetzt wird es, denke ich, so weitergehen. Die Strategie zielt ja auf die Staatsspitze ab. Aber ich denke, bis wir hier tatsächlich Zerfall sehen, da ist es noch ein weiter Weg.
Viele Iraner wünschen sich ja Hilfe von außen. Ist das jetzt die Hilfe von außen, die sich die Iraner gewünscht haben?
Wir haben ja durchaus auch die Bilder gesehen von vielen, die auf den Straßen im Iran feiern, genau wie in der gesamten arabischen Welt. Also dementsprechend wird es begrüßt, dass Khamenei sein Ende gefunden hat. Aber ich denke, dass für einen Umsturz ja wirklich sehr viel Energie notwendig wäre. Bis jetzt zählen die Menschen im Iran noch die Toten der brutalen Niederschlagung der Proteste im Januar. Und deswegen glaube ich, dass hier eigentlich ein langfristiges Engagement notwendig wäre, um die Proteste entsprechend zu unterstützen. Aber dass die USA Bodentruppen schicken werden zum Beispiel, scheint ja überhaupt nicht in Frage zu stehen. Also das wird nicht passieren. Und die Aufmerksamkeitsspanne von Trump hat auch immer wieder gezeigt, heute ist er hier, morgen macht er schon wieder etwas ganz anderes. Deswegen ist auch hier überhaupt keine Verlässlichkeit.
Frau Scheller, Sie haben ja schon gesagt, langfristiges Engagement wäre nötig. Was müsste denn dann jetzt überhaupt passieren, dass die Iraner ihr Regime zum Teufel jagen? Mit welcher Unterstützung dann von außen, wenn es nicht Donald Trump und amerikanische Bodentruppen sind?
Ich denke, dass wir eine wirkliche Zäsur gerade haben. Und wir haben im Prinzip etwas in kleinerem Rahmen, aber ähnlich entscheidend ja letztes Jahr schon gesehen, als im Libanon der Anführer der Hisbollah, Nasrallah, getötet wurde. Auch das war ein Moment, in dem wirklich ganz viel Unterstützung auf der Straße da war für diesen völkerrechtswidrigen Angriff. Aber das wurde dann nicht in politisches Kapital umgemünzt. Also ich glaube, wenn jetzt innegehalten würde und geschaut würde, wie weit man jetzt mit diplomatischen Mitteln kommt, wäre das eine Überlegung wert. Denn je länger schlicht militärische Angriffe erfolgen, desto stärker wird es auch die Zivilbevölkerung treffen. Das zumindest ist zu befürchten. Und dementsprechend denke ich, dass ein Moment verpasst werden könnte, in dem der Druck erkennbar hoch ist und die USA demonstriert haben, wie ernst sie es meinen und wie weit sie bereit sind zu gehen. Da könnte man eben schauen, was das mit dem Machtapparat macht. Man muss aber auch realistisch sein. Also das Regime ist ein wirklich sehr fest verankertes im Iran. Nicht nur durch die Gewalt, mit der es herrscht, sondern auch durch das Kooptieren all derer, die loyal sind. Und das betrifft wirtschaftliche Zugänge, die zum Teil auch besser möglich waren, dadurch, dass von außen die Sanktionen herrschten. So konnten eben besonders regimenahe Leute sich an dem dadurch entstehenden Schmuggel bereichern. Also das sind viele Komponenten, die im Iran dieses Regime bislang getragen haben. Das ist noch nicht, vermute ich, so ein Kartenhaus, wie es das Assad-Regime am Ende war.
Frau Scheller, Sie haben erwähnt, die Opposition im Iran, die es ja ohnehin kaum noch gibt, wird ja brutal unterdrückt. Also richten sich viele Hoffnungen auf Figuren im Ausland. Wir haben vor 2 Wochen in München am Rande der Sicherheitskonferenz eine gewaltige Demonstration von Exil-Iranern aus ganz Europa gesehen. Und die haben die Rede des aus dem amerikanischen Exil angereisten Reza Pahlavi bejubelt, also Sohn des abgesetzten Schah von Persien. Sehen Sie ihn als möglichen Anführer des Übergangs? Er hat sich ja angeboten dafür.
Zunächst einmal geht es ja gar nicht so sehr darum, wen ich mir da vorstellen könnte, sondern ganz wichtig wäre, wen die Iranerinnen und Iraner sich vorstellen können. Da sind in der Tat diese Unterstützungsbekundungen sehr deutlich gewesen, gleichzeitig aber auch die Kritik. Denn seine Anhänger sind in der Vergangenheit recht aggressiv mit anderen umgegangen, mit anderen Oppositionellen. Das ist durchaus ein Hauen und Stechen auch in der iranischen Opposition, wo seine Anhänger sich nicht positiv hervorgetan haben. Ich glaube, dass vieles dessen, was man wahrnimmt, warum er so viel Unterstützung auch aus einem eher traurigen Umstand, den autokratische Regime mit sich bringen, rührt. Und das ist, dass sie natürlich niemanden zulassen, dass Oppositionelle im Land ohnehin unterdrückt, getötet oder in den Gefängnissen sind, dass auch im Ausland der lange Arm des iranischen Regimes wirklich dazu führt, Menschen einzuschüchtern oder Schlimmeres. Deswegen ist er einfach der einzig bekannte Name aus der Opposition. Und so muss man auch vielleicht damit rechnen, dass nicht alle, die seinen Namen rufen, sich konkret ihn vorstellen, sondern dass es nur der Ausdruck dessen ist, dass sie ablehnen, was im Iran gerade herrscht.
Aber wie das häufig so ist, Sie haben das ja gerade auch gesagt mit der zersplitterten Opposition. Jetzt wäre ja letztendlich ein Moment für die unterschiedlichen Menschen in der Opposition zusammenzukommen und sich hinter einer Figur zu versammeln. Und Reza Pahlavi hat ja auch versichert, er wolle keine Krone, er strebe auch kein Amt an. Könnte er trotzdem so eine Figur werden?
Ich denke, vieles von dem, was er bis jetzt ausstrahlt, deutet eigentlich nicht darauf hin, weil Kompromisse ja nicht nur von einer Seite getroffen werden müssen, sondern da müssten eigentlich beide Seiten oder mehrere Seiten aufeinander zugehen. Er ist sehr klar in seiner sehr nationalistischen und eher rechtstendierenden Haltung und auch von den Anhängern sind ja Rufe gekommen wie Tod den Linken. Also diese Versöhnlichkeit, die da eingefordert wird, um hinter ihm sich zu vereinigen, da müsste man auch sagen, welche Signale sendet er aus, dass er für Menschenrechte stehen wird, dass er für eine andere Politik und für eine der gesamten Gesellschaft entsprechende stehen möchte. Das vermisse ich noch.
Frau Scheller, wir stellen gerne die Frage, ob diese Angriffe der USA und Israels vom Völkerrecht gedeckt sind. Donald Trump und Benjamin Netanyahu stellen sich diese Frage offenbar nicht. Und es ist ja auch die Frage, ob man mit völkerrechtskonformem Verhalten im Iran überhaupt weiterkommt. Die Appelle zur Mäßigung in den vergangenen Jahren an das Regime in Teheran, die haben ja wenig genutzt. Wie sehen Sie die Frage des Völkerrechts vor diesem Hintergrund?
Ich muss vorausschicken, dass ich selbst keine Völkerrechtlerin bin, aber wir haben es gehört, die Begründung, es sei ein Präventivschlag gewesen, das trägt völkerrechtlich so eigentlich nicht so weithin die Einschätzung, weil in diesem Moment nicht erkennbar war, dass eine akute Bedrohung vom iranischen Regime ausgeht. Das ist auch wirklich ein ganz schwieriger Umstand, dass hier Verhandlungen gerade liefen. Und gerade am Vorabend dieses Militärschlags hatten ja die omanischen Verhandler gesagt, dass es zu einer erheblichen Bereitschaft des Regimes gekommen sei, Konzessionen zu machen, auf hoch angereichertes Uran insgesamt zu verzichten und auch auf die Anreicherung als Prozess. Also das ist etwas, was natürlich Worte sein können. Aber wenn Verhandlungen an einer Stelle einfach unmittelbar unterbrochen werden durch militärisches Vorgehen, ist es schwierig. Letztlich kann man mit militärischen Mitteln nur sehr begrenzt etwas erreichen. Fakten kann man schaffen, man kann ein Machtvakuum erzeugen. Aber wenn man das dann mit einer Sicherheitsarchitektur füllen möchte, dann wiederum sind Verhandlungen ja wichtig. Wenn es aber überhaupt kein Vertrauen da rein gibt, dass diese dann auch bis zum Ende und konsequent geführt werden, sondern dass jederzeit so etwas geschehen kann, dann macht es das Ganze sehr viel schwieriger.
Es macht ja den Anschein, dass dieser Krieg jetzt so ein Krieg der Wahl ist, die Donald Trump getroffen hat. Also er hat sich dafür entschieden, diesen Krieg zu führen. Und Sie waren ja Anfang der 2000er Jahre an der deutschen Botschaft in Damaskus und haben den damaligen Angriff der USA gegen den Irak von Syrien aus verfolgen können, waren also ziemlich nah dran. Nun gibt es in den USA Leute, die vergleichen diesen Krieg von Trump, also dass er sich dazu entschieden hat, jetzt gegen den Iran vorzugehen, vergleichen den mit dem Krieg des früheren US-Präsidenten George W. Bush eben gegen Saddam Hussein. Beiden Kriegen ist gleich, die US-Präsidenten hätten sie nicht beginnen müssen. Also George W. Bush, wie wir wissen, mit einer nicht validen Begründung, warum letztendlich die amerikanischen Truppen in den Irak einmarschiert sind, beziehungsweise ihn angegriffen haben, und jetzt halt auch, was den Iran angeht, eine ähnliche Situation. Was halten Sie von dem Vergleich? Sehen Sie da Parallelen?
Es gibt sicherlich Parallelen, die hier auf der Hand liegen, aber wenn wir uns eher darauf konzentrieren, zu schauen, wie würden dann die Parallelen in der Erreichbarkeit der Ziele aussehen, dann muss man sich ja auch vor Augen führen, der Iran ist 3 bis 4-mal so groß wie der Irak, also ein Land, in dem es wirklich noch mal ungleich schwieriger wäre, mit militärischen Mitteln Fakten zu schaffen. Im Irak war George W. Bush ja nicht auf Luftschläge konzentriert, sondern hat von Anfang an klar gesagt, Bodentruppen werden dabei sein. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und deswegen fürchte ich, was wir im Irak gesehen haben, war zwar ein rascher Zusammenbruch des Regimes, aber nichtsdestoweniger eine Situation, die auf Jahre hinaus die Instabilität der Region befördert hat, die den Irak kaum hat zur Ruhe kommen lassen. Und deswegen fürchte ich, diese Parallele sollten wir uns sehr gut vor Augen halten, wenn wir uns vorstellen, dass mit militärischen Mitteln jetzt im Iran ein Regimesturz erreicht werden soll. Wie wird danach umgebaut, wie wird aufgebaut, wer tut das, wer engagiert sich da und wie? Das sind Fragen, die überhaupt nicht auf dem Tisch liegen, weil Donald Trump ja auch signalisiert hat und es auch explizit in die Sicherheitsstrategie, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, geschrieben hat. Wir werden keine sogenannten Nation-Building-Wars führen. Wir sind nicht dazu da, Staatsaufbau zu betreiben. Nach einem Regimesturz ist die Botschaft, die da drin steckt. Und das ist im Iran natürlich eine Frage, die erst danach geklärt werden würde.
Sie haben die Stabilität in der Region schon angesprochen. Wir haben ja die iranischen Angriffe auf Ziele in etlichen Golfstaaten gesehen, in denen bekanntlich tausende US-Truppen stationiert sind. Und es gibt die Sorge, dass diese Golfstaaten und andere Länder in den Krieg mit hineingezogen werden könnten. Haben Sie die Sorge auch?
Zumindest geraten sie dadurch natürlich stark unter Druck. Einerseits, weil eben auch sie mitverantwortlich sind für die Sicherheit der Militärstützpunkte der USA. Vielmehr aber, weil es natürlich ihre Wirtschaft trifft, weil es den Unmut in ihren eigenen Staaten schüren könnte, dagegen, dass es überhaupt dort US-Basen gibt. Niemand möchte eigentlich da hineingezogen werden und genau deswegen versucht Iran dies meiner Ansicht nach. Das soll aber nicht nur Druck auf die Golfstaaten ausüben, sondern auch sehr direkt in die USA eine Botschaft senden. Das ist nicht nur ein finanziell sehr kostspieliges Unterfangen, was ihr hier begonnen habt, sondern es hat auch einen menschlichen Preis.
Ja, das kann große Folgen haben für die Weltwirtschaft. Der Iran hat jetzt ja den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz blockiert. Ist ja eine Schlüsselroute des Ölhandels. 20% des weltweit verbrauchten Öls passieren die Meerenge und ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs zum offenen Meer. Wie groß ist denn dieser Hebel, den der Iran oder das iranische Regime jetzt noch hat mit dieser Blockade?
Solch eine Blockade muss man sich ja nicht so vorstellen, dass man sehr viel militärische Macht haben müsste. Also man kann auch so obstruieren, indem zum Beispiel mit Seeminen hier Gefahren geschaffen werden. Auch einfach fortgesetzte Kriegshandlungen werden den Schiffsverkehr hier in Mitleidenschaft ziehen. Und deswegen denke ich, solange die Kampfhandlungen andauern, solange kein sehr klares Ende ersichtlich ist und solange auch nicht klar ist, wie wird garantiert, dass diese Ruhe hält, wird es Folgen für die Weltwirtschaft haben. Also da sitzt Iran wirklich an einer Schaltstelle, in dem es an diesem Nadelöhr so viel Macht ausüben kann und das mit relativ geringen Mitteln.
Das iranische Regime war ja bislang jedenfalls auch ein bedeutsamer Verbündeter für Russlands Machthaber, für Wladimir Putin, auch ein wichtiger Waffenlieferant. Wenig überraschend kritisiert der Kreml die USA und Israel nun und sagt, ich zitiere das mal, die Absichten der Aggressoren sind eindeutig und wurden offen vorgetragen, die verfassungsmäßige Ordnung und die Regierung eines Landes zu zerstören, das für sie unerwünscht ist und das sich weigert, sich ihrem Diktat der Gewalt und des Hegemonismus zu unterwerfen. Zitat Ende. Ich kommentiere das mal inhaltlich nicht mit Blick auf den Ukraine-Krieg, aber abgesehen davon, wie zynisch das klingt, halten Sie es für denkbar und wahrscheinlich, dass Russland dem Iran militärisch noch beispringt?
Ich glaube, darauf müssen wir nicht setzen. Denn wenn wir zurückblicken, Russland und Iran waren die beiden stärksten staatlichen Unterstützer Assads in Syrien. Als es dann um ihn enger wurde, als die Offensive der HTS ihn in Bedrängnis brachte, hat keiner sich aus dem Fenster gelehnt, um ihm zu helfen. Und das ist eben im Prinzip in diesen Allianzen durchaus innewohnend. Also das sind keine Freundschaften, keine Bande, die hier mehr als opportunistische Zwecke verfolgen. Und deswegen denke ich, trotz dieser Worte wird Russland sich nicht aus dem Fenster lehnen, um dem Iran beizuspringen.
Frau Scheller, die Lage für den Iran ist schwierig mit den israelischen und amerikanischen Luftangriffen, auch dadurch, dass jetzt der geistige Führer Khamenei und andere führende Leute im Iran getötet wurden. Der Terrorexperte Peter Neumann sagt, zwar ist die Ausgangslage im Iran und für den Iran schwierig, aber es gäbe einen Weg, und zwar, wenn es jetzt den Iranern gelingt, amerikanische Soldaten zu töten. Also mit den Angriffen, die wir ja auch sehen, den iranischen Angriffen auf die Golfstaaten, dort sind ja amerikanische Soldaten stationiert. Wenn es gelingen würde, so ist eine These von Peter Neumann, jetzt 15, 20 amerikanische Soldaten zu töten oder schwer zu verletzen, dass dann letztendlich Donald Trump stärker reagieren müsste, als er es eigentlich vorhat. Wie sehen Sie das?
Auch da wäre unklar, was dann das militärische Ziel sein soll. Letztes Jahr gab es ja ein sehr klar formuliertes militärisches Ziel. Da sollte es das Atomprogramm des Irans zerstören. Mit sehr starkem militärischen Einsatz wurden dann in der Tat Produktionsstätten offenbar zerstört. Aber das eigentlich angereicherte Material scheint intakt geblieben zu sein. Also ich glaube, die Zielformulierung ist hier wirklich sehr maximalistisch und es dürfte sehr schwierig sein, hier das Ziel, das formuliert wurde, tatsächlich zu erreichen. Was also sollte Donald Trump tun, wenn er noch härter zuschlagen will? Im Prinzip ist mit Khamenei schon die wichtigste Person getötet worden, was die Symbolik betrifft. Also da kann Trump nicht mehr nachlegen. Bei den weiteren Tötungen glaube ich, dass es für die inneramerikanische Debatte relativ unwichtig ist, wenn es Persönlichkeiten sind, die dort nicht bekannt sind. Insofern kann es durchaus sein, dass Donald Trump sich berufen fühlt, hier nochmal stärker zuzuschlagen, aber innenpolitisch damit zu punkten, das wäre schwierig, ein Ziel zu finden, das er treffen kann, womit ihm das gelingen würde.
Ich glaube, es geht weniger um das innenpolitische Punkten, sondern dass Donald Trump in eine Situation kommen könnte, in die er gar nicht rein möchte, nämlich dass er sich gezwungen sieht, in irgendeiner Art und Weise Vergeltung zu verüben, wenn amerikanische Soldaten getötet würden, was ja bisher noch nicht der Fall ist.
Vielleicht ist sogar die Situation, die wir jetzt haben, schon etwas, wo Donald Trump reingeraten ist, ohne es wirklich so zu wollen. Also dieser unglaubliche Militäraufmarsch, den die USA in der Region hatten, hat ja im Prinzip schon nahegelegt, ohne tatsächlich zuzuschlagen, kann man das alles gar nicht mehr zurückrollen. Und in dieser Logik haben Sie völlig recht, dann hätten wir noch mehr zu erwarten. Aber auch da ist die Frage, wie könnte das dann für Donald Trump zufriedenstellend aussehen? Ist ja nun wirklich auch oft recht wankelmütig gewesen, bei Venezuela zum Beispiel, wo er auch eine unglaubliche verbale und auch militärische Drohkulisse aufgebaut hatte, ist er ja dann auch im Prinzip mit Maduro als eine Art Trophäe zufrieden gewesen. Der Rest hat ihn nicht weiter interessiert. Und so, denke ich, könnte er trotz einer erheblichen Zahl an Todesopfern auf Seiten der USA, die wir hoffentlich nicht sehen werden, einfach irgendwann einen neuen Konfliktherd erblicken und sich darauf konzentrieren.
Frau Scheller, noch eine Frage zum Schluss, die uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht, die uns besorgt mailen. Wie lange wird uns dieser Krieg wohl noch beschäftigen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Israel gestern gehört, dass ihnen nahegelegt wurde, aus den Sicherheitskreisen sich auf 4 Tage einzustellen. Und das halte ich wirklich für sehr optimistisch. Denn in der Tat gibt es Dinge, die jetzt schon erreicht sind, bei denen man zunächst einmal innehalten könnte. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Und dann bleibt die Unklarheit der Kriegsziele. Wann wird man denn konstatieren, dass man einen relevanten Teil der Waffen vernichtet hätte, die Israel möglicherweise gefährlich sein können? Woran wird man das messen? Woran wird man auch messen, wann genug im Regime passiert sei, dass man sich politisch nicht mehr davor fürchten muss, dass es wieder aufrüstet? Ich glaube, die Unklarheit der hier formulierten Ziele und die Abwesenheit von Meilensteinen, an denen man es messen will, bereitet uns hier Probleme, die eben auch dazu führen könnten, dass der Krieg sich einfach in die Länge zieht.
Frau Scheller, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung an diesem Sonntag.
Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Sonderfolge über die amerikanisch-israelischen Luftangriffe gegen den Iran, die Vergeltungsschläge und die Reaktionen darauf. Die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Für jetzt verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke.
Hallo, ich bin Arne Schulz, einer von 4 Hosts vom ARD-Klima-Update. In unserem Podcast erwarten euch alle 2 Wochen tiefgründige Klimarecherchen aus Deutschland und der ganzen Welt. Außerdem hört ihr bei uns Interviews mit Expertinnen und Experten, die spannende Einblicke bieten.
Das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität. Gucken Sie sich Norwegen an. Da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich.
Und wir legen besonderen Wert darauf, immer auch eine Perspektive zu vermitteln, die Mut macht. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert jetzt das ARD-Klima-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.